ist der PC diese Woche gestorben. Der Heldentod, effektiv. Also nicht gerade die Waschmaschine, mit einer kaputten Waschmaschine kann ich eigentlich gut leben. Aber kaputte PC, das ist ein absolutes No-Go. Und ich habe effektiv einen ganzen Tag verloren diese Woche, einfach nur, um meinen PC neu aufzusetzen und flicken und so. Gut. Also, ihr seht schon auf unserer Übersichtsfolie, im Jakobusbrief, wir sind wirklich schon 3 Monate dran und nähern uns auch langsam am Ende in dieser Gottesdienst. Ich glaube, mit dem heutigen Gottesdienst sind es noch 3. Wir sind bereits im 3., im letzten Teil, wo der Jakobus sagt, langsam zum Zorn. Ihr habt ja gemerkt, der Jakobus baut den Brief eigentlich rund um den Vers aus Jakobus 1, 19 bis 20 auf, wo er sagt, jeder Mensch soll schnell sein zum Hören, langsam sein zum Reden, langsam sein zum Zorn. Und das funktioniert relativ gut, wenn alles gut läuft im Leben. Aber ich kann euch sagen, letzte Woche, wo mein PC der Heldentod gestorben ist, ist der Rohner auch nicht einfach cool geblieben und hat gesagt, ja, nur mehr nicht heu. ich habe ausgerufen wie ein Wald von Affen im ersten Moment. Wegen dem blöden PC, der überhaupt nicht so gemacht hat, wie ich wollte. Und dann ist mir auf dem Pult, in dem Moment ist mir auf dem Pult eine Übersichtsfolie ins Auge gestochen, wo der Claude uns für die letzte älteste Retreat gemacht hat. Und er hat frecherweise als Einstieg den Vers drauf tun. Sagt, schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zornen. Da hat mich richtig angekommen und ich habe gedacht, aha, okay, jawohl, Jakobus, gut. Wenn es rund läuft im Leben, sind wir gut mit Hören. Haben wir auch kein Problem, langsam sein zum Reden und werden auch nicht so verrückt. Aber wenn es nicht rund läuft im Leben, dann wird es schwierig. Dann sind wir oft schnell zum Reden, schnell zum Zorn und langsam zum Hören. Und ihr habt gemerkt in dem Brief, dass genau da auch in dieser Gemeinde, die Jakobus ihre schreibt, eben passiert. Dass es riesen Durcheinander in der Gemeinde haben, weil sie unter Druck kommen durch Situationen von außen. Nicht kaputte Waschmaschinen, nicht kaputte PC, sondern Verfolgung. Schwierige Situation. Und das führt dazu, dass in der Gemeinde auf einmal ein Durcheinander ist, ein Buff. Der Frank hat letzten Sonntag noch einmal eindrücklich aufgezeigt in der Predigt, was eines der Hauptprobleme eben war, ist nämlich innere Unzufriedenheit, die sich plötzlich breit macht, so im Miteinander. Man neidet einander, man fängt an zu streiten, es kommt zu Geltungssucht und Kämpfe in der Gemeinde. Es ist ja etwa so, dass da, was offensichtlich als Problem an die Oberfläche kommt, dass da eigentlich viele tiefere Ursachen hat. Und so war es auch bei dem Empfänger vom Jakobusbrief. Vordergründig war der Streit in der Gemeinde das Problem. Ich meine, das ist das, was man sieht, wenn man Lampen hat in der Gemeinde. Aber das Problem ist eben viel tiefer gegangen. Der Jakobus geht das Problem an. Im 4. Kapitel sagt er ihnen, ihr habt eine falsche Haltung eingenommen, Kollegen. Es stimmt nicht mehr in euch innen. Statt dass ihr euch in Demut von Jesus abhängig macht und in seiner Gnade lebt, fangt ihr an, euch voller Stolz etwas auf euch selber einbilden. Und damit sind die Christen, die Empfänger vom Jakobusbrief, in die wahrscheinlich typischste Falle geraten, wo man als Christ, ich denke gerade auch als freikirchlicher Christ, reinfallen kann. Selbstgerechtigkeit. Sie haben sich angefangen, etwas auf sich selber einzubilden. Sie haben gedacht, wir sind doch die Coolen, die Guten, die Gescheiden. Wir sind in der Ahnung. Wir haben einen tollen Glauben. Wir sind gescheit genug, sogar andere zu belehren. Wir wissen, wie die Sachen zu laufen hätten. Und wenn wir an der Stelle der anderen wären, hätten wir denen ihre Probleme ganz sicher nicht. Wir sind weise. Wir sind schlau. Und die Falle der Selbstgerechtigkeit, ich glaube, das ist die Falle. Die Falle schlechthin, wo wir reintappen. Oft genug. Oft genug. Paradoxerweise. Gerade wir, die durch Gnade zum Glauben an Jesus gekommen sind, sind besonders anfällig für diese Falle. Wenn man ein paar Jahre mit Jesus unterwegs ist, sieht man sich plötzlich in einem ganz anderen Licht. Und der Jakobus sagt deutlich am Schluss vom 3. und vom 4. Kapitel, dass die Weisheit, die aus dieser Haltung herauskommt, dass da keine Weisheit ist von Gott her, sondern ganz eine perfide Strategie vom Feind Gottes. Die Weisheit, sagt er, die sich gegen die Wahrheit rühmt, das ist nicht eine Weisheit von oben, sondern eine irdische, eine menschliche, eine teuflische Und darum sagt er, nahet euch zu Gott und widersteht dem Teufel, widersteht dem, hebt dem entgegen. Wäret demütig. Wenn ihr das macht, dann wird euer Zorn und Streit durch Demut geheilt. Ich glaube, was uns aus dieser Falle herausführt, aus der Falle der Selbstgerechtigkeit, das ist Demut. Wenn wir wieder lernen, uns selber im richtigen Licht zu sehen und wenn wir lernen, auf was kommt es eigentlich darauf an. Dort, wo Streit, Geltungssucht und Egoismus unser Leben kennzeichnet, dort laufen wir in eine Sackgasse hinein. Das haben ja alle auch schon erlebt. Sei es in der Ehe, sei es im Zusammensein mit Freunden. Das sind so Sackgassen, wo man auf das Mal merkt, jetzt haben wir uns total in etwas hinein verrennt. Das, was dort rausführt, das ist Demut. Und der Jakobus warnt seine Empfänger noch einmal ganz fest, das letzte Mal, und hebt ihnen noch einmal den Spiegel vor. Und das ist der Text, den wir heute Morgen anschauen, aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 13 bis 5, Vers 6. Und ich lese euch den Text vor. Und ihr werdet in dem Text etwas spüren von dieser Selbstüberschätzung, die die Christen geprägt hat, die er an sie anschreibt. Jakobus 4, 13 bis 5, Vers 6. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die Stadt, in die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Ihr, die ihr doch nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und das dann verschwindet. Ihr, die ihr dies sagt, statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Ihr rühmt euch in euren Großtuereien. Und solches Rühmen, alles solches Rühmen, ist böse. Wer weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth, des Herrn der Heerscharen, gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet, wie an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, die Gerechten getötet. Sie widerstehen euch nicht. Ihr merkt, da bringt der Jakobus fast schon so apokalyptische Worte. Man hat das Gefühl, es ist schon fast prophetisch, wenn er da sagt, so wie ein alttestamentlicher warnender Prophet, da hebt er seine Stimme. Was will er damit sagen? Was will er seinen Empfängern nochmal sagen? Drei Sachen. Ich glaube, die erste Warnung, die er ihnen weit auf den Weg gibt, ist, Kollegen, es geht um Jesus. Es geht nicht um euch, sondern eigentlich, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, sollte es euch um ihn gehen. In den Versen 13 bis 17 beschreibt er, wie die Empfänger von dem Brief ihrer selbstgerechten Haltung gelebt haben. Und das Bild, das Jakobus da zeichnet, da zeigt eine so grenzenlose Selbstüberschätzung. Die haben gesagt, heute oder morgen, da gehen wir dort hin oder dort hin. Dann sind wir ein Jahr dort und treiben Handel und machen Gewinn. Was im Text heisst, heute oder morgen, da muss man sagen, da liest eigentlich eine Mehrheit der griechischen Manuskripte heute und morgen. Da macht der Text fast noch stärker. Die Leute, die Empfänger, die haben ganz genaue Pläne und Vorstellungen von dem, was sie machen wollen, wenn sie es machen wollen, wie lange sie es machen wollen und was dabei rauskommen soll. Und all da haben sie ihr Outlook eingetragen. Ihre Ziele sind klar, ihr Fokus ist klar, ihre Haltung ist klar und man merkt, um was ihnen geht. Man merkt vor allem, um was ihnen nicht geht. Wisst ihr, um was ihnen überhaupt nicht geht? Es geht ihnen überhaupt nicht um Jesus. Überhaupt nicht. Jesus ist denen Schnurz, Piep, egal. Es geht ihnen nur um sich selber. Und ich glaube, das ist eine grosse Gefahr, gerade wenn man in der Anfechtung drin ist, dass man auf einmal den Fokus verschiebt als Christ, weg von Jesus, hin auf uns selber. Solange man mit Jesus dran ist und Nachfolge Sinn macht, sind wir in der Regel motiviert mit Jesus. Aber was ist, wenn es wie bei dem Empfänger vom Jakobusbrief schwierig wird? Dann sieht es oft anders aus. Wenn mein Leben rund läuft und alles funktioniert und meine Umstände cool sind, dann bin ich gern mit Jesus unterwegs. Aber wisst ihr, was passiert, wenn es nicht rund läuft? Dann habe ich auf einmal das Gefühl, ich komme zu kurz. Ich mag mich erinnern, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich weiß nicht, in einer Predigt oder im Bibelseminar. Wir sind in der Sommerferien am Bodensee gehockt, vor dem Wohnwagen. Und in der Nacht vorher, unser Wohnwagen ist schon relativ alt, in der Nacht vorher hat unser Wohnwagen geseicht. Es hat geregnet, was das Zeug hält. Und unser Wohnwagen hat anscheinend geleckt irgendwo. Und wir sind schon im Bett gelegen und irgendwann sagt mein Sohn, eben der Timo, der jetzt heute 19 ist, sagt, Papi, bei mir ist nass. Und ich sage, ach komm, das stimmt nicht, das ist nur kalt, das ist nur kühl, lang nochmal an. Nein, es ist wirklich nass. Stehst auf, schälst dich da aus dem Zeug raus, gehst hinterher schauen. Und ich schaue an die Wand an und es hat nicht einfach nur reingetröpfelt. Es hat wirklich wack, 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 so hat es reingedrückt. Es hat, der hat geseicht wie sonst etwas. Mir ist eine Welt zusammengebrochen in dem Moment. Und am nächsten Tag, als die Sonne wieder da war, bin ich vor dem Wohnwagen rausgehockt. Das Vorzelt haben wir schon x-fach mit Kleppband getaped. Das hat mehr das Kleppband zusammengehabt als überhaupt. Und dann hocke ich so vorne und schaue die Reihen entlang, was so für Nachbarn wir haben. Die tollsten, neuesten Wohnwagen. 40'000 Franken aufwärts. Mitten drin als Wohnmobil für etwa 175'000. Und der Owner hockt vor dem Zelt und denkt, irgendetwas habe ich falsch gemacht. Und ich bin da gesessen, frustriert, traurig. Und meine Frau hat es gemerkt und ist gekommen und gesagt, Dani, was ist los? Ich habe gesagt, Claudi, irgendetwas habe ich falsch gemacht. Ich hocke da vor dieser alten Kiste, die seicht. Und schaue mal links und rechts. Und dann, das Coolste war, was meine Frau gesagt hat. Sie hat gesagt, aber Dani, schau mal, alle haben die gleiche Aussicht. Alle kochen etwas gleich. Und aufs WC gehen auch alle am gleichen Ort. Dann musste ich sagen, ja, sie hat recht. Aber ich weiss noch hier, im Moment hatte ich so den Eindruck, ich komme zu kurz. Herr, wo bin ich? Wo bin ich im Ganzen drin? Vielleicht denkt ihr da, ja, das passt so überhaupt nicht zu dem Bild, das ihr habt, was Verfolgung und Schwierigkeiten könnt ausrichten. Man denkt vielleicht, wenn Probleme da sind im Leben mit Jesus, dann äußert sich doch da nicht so. Aber glaubt mir, ich glaube, es äußert sich genau so. Es läuft nicht rund und man wird unzufrieden. Man fängt an, die Unzufriedenheit auf die anderen zu projizieren. Ich bin nämlich auch nicht einfach friedlich vor meinem Wohnwagen gehockt und habe vor mir hingemürelt. Die Ersten, die meinen Frust abbekommen haben, waren meine eigenen Kinder. Ich weiss noch, wenn ich mein Sohn liegt im Bett und sagt, Papi, bei mir seicht es rein. Und ich gehe schauen und seicht wirklich rein. Und weisst du das Erste, was ich sage? Was hast du gemacht? Ja, nichts, ich habe nichts gemacht, oder? Logisch hat er nichts gemacht. Der Wohnwagen hat etwa 8 oder 10 Jahre vor sich hingefühlt und irgendwann ist halt fertig, dann seicht er rein, das ist normal. Aber lass es zuerst mal an deinen Leuten ab. Dann kommt der Neid, die Selbstsucht, der Ego-Trip. Der Frust wird immer grösser, die Unzufriedenheit wird immer grösser. Und irgendwann probiert man den Frust aus eigener Kraft aus zu stillen, indem man sagt, weisst du was, jetzt soll es mal um mich gehen. Jetzt bin ich dran. Jetzt schaue ich, dass ich auf meine Kosten komme. Ich habe schon so viele Christen erlebt, die mutig und voller Begeisterung mit Jesus unterwegs waren. Und irgendwann hat das Leben eine Schlagseite bekommen. Ganz langsam, aber dann immer mehr. Es hat meistens damit angefangen, dass sie irgendwie Schwierigkeiten erlebt haben, unzufrieden geworden sind. Sie haben zum Beispiel erlebt, wie andere sich einen schönen Lenz machen, während sie jeden Sonntag in der Gemeinde waren und gekrampft und geschafft haben in der Gemeinde. Es hat Leute in der Gemeinde, die haben ständig Kritik geübt an ihnen oder an ihrem Dienst. Das waren die Sonntagsschullehrer, die erlebt haben, wie die Kinder ständig von den Eltern in Schutz genommen worden sind. Älteste und Pastoren, die erlebt haben, die kein gutes Haar reingelassen wird. Jugendleiter, die sich in der Gemeinde abmühen, während ihre Kollegen am Abend schön im Pöpp einen drauf machen und sie arbeiten für die Gemeinde. Und irgendwann kommt der Frust. Und man sagt sich, irgendetwas habe ich falsch gemacht. Was mache ich eigentlich? Ich, der mit Jesus unterwegs bin, was bringt das? Oder dann, das sind Jugendliche, die lange Zeit brav mit den Eltern mittraten in die Gemeinde. Nach und nach kommen sie immer seltener, bis dann schließlich jeden Sonntag irgendwo auf der Skipiste verbringen. Oder aber im Bett, weil sie am Abend vorher gefestet haben, bis weiss nicht wann. Oder dann die Fromm-Variante, das ist die Fromm-Variante. Mitarbeiter, die sich zurückziehen aus den Mitarbeitenden in der Gemeinde und sagen, ich brauche ein Sabbatjahr. Aber meistens geht das kein Belang, das Sabbatjahr. Viel länger als ein Jahr. Das ist schon fast ein Sabbatjahrzehnt, das Sumi macht. Die tauchen gar nicht mehr auf. Wir können ganz viele Beispiele aufzählen. Ihr kennt genug andere und eigene. Aber die Tatsache ist, der Fokus auf Jesus geht schnell verloren. Es kann schnell passieren, aus einem Frust heraus, aus einer Unzufriedenheit heraus, dass es überhaupt nicht mehr um Jesus geht, sondern nur noch um dich. Und je weniger wir uns von der Gnade her definieren und die Haltung von der Demut gegenüber Jesus verlieren, desto grösser ist die Gefahr, dass man den Fokus verliert. Und man probiert aus eigener Kraft heraus, mit 100 verschiedensten Sachen das Leben zu füllen und sich selber irgendwo Zufriedenheit zu geben. Mit neuen Hobbys, mit neuen Interessen, mit Luxus. Ihr kennt sicher die Werbung von Swisslotto, oder? Niemand macht mehr Millionäre. Die kennen ihr? Ja, früher hat die anders geheissen. Früher hat die geheissen Swisslotto. Jetzt sind sie dran. Jetzt bist du dran. Oder den Bluewind TV. Kennt ihr auch, oder? Hallo, sind ihr noch da? Bluewind TV. Wann ich will, wo ich will. Und wisst ihr, das ist so verhängnisvoll, wenn Christen plötzlich zu Swisslotto und Bluewind TV Christen werden. Jetzt bin ich dran, wann ich will, wo ich will. Das suggeriert, mit Jesus komme ich zu kurz, dann mache ich Zweite. Jetzt muss ich mal für mich selber schauen. Und langsam und sicher fangst du an, dich von Jesus wegzubewegen, zu anderen Sachen hin und fangst an, dein Leben aus eigener Kraft zu gestalten und zu planen. Und plötzlich geht es dir nur noch um dich. Nicht mehr um die anderen und schon gar nicht mehr um Jesus. Und genau vor dem warnt der Jakobus. Die Empfänger haben angefangen, ihr Leben aus eigener Kraft heraus zu planen und zu lenken. Der Dietrich Stindler hat am MUTU-GU-Kongress, FEG-Kongress 2008 gesagt, wir versuchen so oft, Jesus in unsere Pläne zu integrieren. Dabei ginge es doch darum, dass er uns in seine Pläne integrieren möchte. Das ist ein Unterschied. Der Jakobus sagt seinen Empfänger, ihr lebt so, als ob Jesus gar kein Faktor mehr wäre. Ihr planet euer Leben, als ob ihr alles im Griff hättet. Als ob ihr selber die Verantwortung tragen würdet für euer Leben. Ihr planet ein Jahr im Voraus und ihr meint dabei schon ganz genau zu wissen, was dabei rauskommt. Dabei wisst ihr noch nicht einmal, ob ihr morgen überhaupt noch lebt. Da äußert sich in der ganzen Haltung von den Empfängern, die voll nur noch auf sich selber setzen. Und ihnen sagt der Jakobus, wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht. Wer weiß, wie ein Leben in der Abhängigkeit von Jesus aussehen sollte, aber er lebt nur für sich, dem ist es Sünde. Wisst ihr, wo immer wir probieren, selber Gott zu spielen in unserem Leben, so viel habe ich mittlerweile gelernt, gehen wir leer aus. Ich habe so viel probiert, Gott zu spielen in meinem eigenen Leben. Und selber zu schauen, dass ich zufrieden werde, selber für meine eigene Zufriedenheit zu schauen. Aber ich merke, ich gehe leer aus. Ich merke auch, das überfordert mich, wenn ich selber probiere, Gott zu spielen in meinem Leben. Irgendwie ist dieser Job zu gross. Ich packe das nicht. Wenn ich probiere, meinem Leben aus eigener Kraft, aus Sinn und Inhalt zu geben, tappe ich im Grunde genommen genau in die gleiche Falle wie Adam und Eva schon. Ihr werdet sein wie Gott. Und die Haltung ist so fatal, weil die Unzufriedenheit, die aus dem Lebensstil rauskommt, die wird nur immer grösser. Immer grösser. Da ist ja der Frust, wenn du ein neues iPad oder einen neuen Computer kaufst. Mir hat mal einer gesagt, wenn du einen neuen Computer kaufst, Du darfst mindestens ein Jahr lang nachher kein Computerheftchen mehr anschauen. Weil du nämlich siehst, dass der Computer, den du gekauft hast, für viel Geld, einen Monat später hättest du schon für die Hälfte bekommen. Das ist so. Die Männer, ihr seid ja alle Kollegen oder, von mir. Wenn es euch geht wie mir, gell, was ist unser das liebste Heftchen, das wir anschauen? Mediamarkt oder Interdiscount-Prospekt, wo die coolen neuen Handys drauf sind. Es gibt auch noch die, die gerne Prospekt von der Landi anschauen. Das sind eher die härteren Kollegen, das sind die mit den Motorsägen, oder? Die neuesten Kettensägen und jawohl. Und dann siehst du all die coolen Sachen. Und ich habe ja das Handy. Aber ich sage euch, wenn ich genug lang YouTube-Videos schaue über das neuere Handy, das es jetzt gerade gibt, ich habe das iPhone 5. Aber mittlerweile gibt es schon das 5S. Und dann schaust du Videos vom 5S und der coole Fingerabdrucksensor. Und am Anfang denkst du, das ist doch ein fläten Mist, so ein Fingerabdrucksensor. Aber nach etwa 5-6 Videos denkst du, ist cool. Nach 7-8 Videos denkst du, Mann, ist das cool. Und spätestens im 10. Video denkst du, ich will auch so eins. Das zieht dich an. Und du rennst immer am neuesten hinterher, weil du das Gefühl hast, das neue iPad Air, das macht mich glücklich. Das neue iPhone 5S, das macht mich glücklich. Der neue PC mit der noch schnelleren Grafikkarte macht mich glücklich. Oder Schiffli auf dem Bodensee oder auf dem Bielersee oder was auch immer das ihr wollt. Und der Stress ist perfekt. Und was passiert dabei? Der Glauben an Jesus, der gibt man nicht einfach auf wegen dem. Das haben auch die nicht gemacht. Die haben den Glauben nicht an den Nagel gehängt. Die sind schon noch irgendwo mit Gott unterwegs gewesen. Aber man hat den Eindruck, der Glaube verkümmert zu einer rein äußerlichen Form, wird zur Hülle ohne Inhalt, eine tolle Verpackung mit nichts drin. Man geht am Sonntag vielleicht schon noch in die Gemeinde, aber am Montag bis am Freitag, da spielt Jesus keine Rolle mehr. Jesus ist schon ein Teil vom Leben, aber eben, er ist nur noch ein Teil. Nicht mehr da, was er eigentlich will sein. Ganz anders ist der Paulus, wo im Philipper Brief Kapitel 1 sagt, Christus ist mein Leben. Und weil Christus sein Leben ist, darum kann der Paulus sagen, meine Erwartung ist, dass ich in nichts kaputt gegangen, sondern dass, so wie alle Zeit, so auch jetzt, wenn ich im Knast bin, wo ich Verfolgung erlebe, wo ich Schwierigkeiten habe und wahrscheinlich auch nicht immer so zufrieden bin, dass trotzdem Christus in meinem Leben gross gemacht wird. Und darum möchte ich euch eine Frage stellen, und die kannst eigentlich nur du für dich persönlich beantworten. Die musst du auch nicht mir beantworten. Das ist eine Frage, die eigentlich zwischen dir und Jesus sich abspielt. Meine Frage ist, um was geht es dir eigentlich in deinem Leben? Was rennst du hinterher? Wem säckelst du innen rein und probierst es ständig einzuholen? Auf was richtest du dich aus? Erfolg? Dass dir persönlich noch etwas besser geht, als dir sonst schon geht. Spass. Das neue iPhone 5S. Lebst du das Leben als Swiss Lotto und Blumen TV Christ, so nach dem Motto, jetzt bin ich dran, wenn ich will, wo ich will? Leute, ich glaube, es geht um mehr. Ich glaube, es geht echt um mehr. Es geht darum, dass Christus in und durch unser Leben verherrlicht wird. So wie der Jakobus das sagt. Es geht darum, dass in und durch unser Leben da zum Vorschein kommt, was richtig und gut und wertvoll ist vor Gott. Nur da hat Wert. Warnung Nummer 1. Es geht um Jesus. Vergesst das nicht. Unser ganzer Alltag ist darauf ausgerichtet, uns Plakat vor die Nase zu heben und uns zu sagen, um was das alles ging. Es geht um Es geht um Cablecom und den noch besseren Internetanschluss. Es geht um das noch bessere Handy. Es geht um die noch kühler Motorsäge. Es geht um das noch bessere Auto. Es geht um noch mehr Kohle, um noch mehr Geld, um noch mehr Einfluss, um noch die schöne Frau. Und heute Morgen, einmal in der Woche, hören wir, es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Es geht wirklich um Jesus. Ich sage nicht, dass all die anderen Sachen schlecht sind. Ich habe auch Freude daran. Aber das ist nicht das Ziel. Warnung Nummer 2. Die schließt sich eigentlich der Warnung Nummer 1 an. Es geht um das Bewusstsein von unserer Vergänglichkeit. Bei den Empfängern vom Jakobusbrief war es so, dass die innere Unzufriedenheit dorthin führt, dass sie anfangen, ihr Glück zu suchen, im Reichtum und in finanzieller Sicherheit. Anscheinend war es so, dass die Probleme, die sie erlebt haben, dazu geführt haben, dass sie angefangen haben, in ungesunder Art und Weise auf die anderen zu schauen und angefangen haben, sie zu beneiden. Das ist immer so. Wenn du unzufrieden bist, fängst du eben an, in deiner Reihe nach links und rechts zu schauen und denkst, etwas habe ich falsch gemacht. Nichts lässt das eigene Auto so schnell alt werden, wie es neu vom Nachbarn. Ja, das eigene Auto ist nie älter, als wenn der Nachbar gerade ein neues gekauft hat. Genau das passiert. Es ist eigentümlich, dass immer dann, wenn es uns geistlich schlecht geht, dass wir anfangen, Sicherheit und Freude im Wohlstand zu suchen. Wisst ihr, was die Strategie Nummer 1 ist für Leute, die innerlich down sind, was die machen, um ihr Down-Sein befriedigen? Man geht shoppen. Man geht shoppen. Oder die Frauen essen Schoki. Aber Schoki, je nachdem, wie viel Schoki es ist, ist es günstiger als shoppen. Aber die Wirkung ist nachhaltiger. Wir fühlen uns, oder? Shoppen. Ich mag mich noch erinnern, meine Eltern haben immer den Spruch gebracht, man muss auch können lädeln, ohne etwas zu kaufen. Als Kind habe ich immer gefunden, es ist so dämlich. Ich gehe sicher nicht lädeln, ohne etwas zu kaufen. Ich habe hier gefunden, das ist so sinnlos. Und heute habe ich das Gefühl, ja, man geht shoppen und holt sich etwas und kommt mit dem heim. Und das tut mir gut. Jetzt kann ich mir mal etwas leisten. Man versucht, sich finanziell abzusichern. Und das ist so urtypisch. Das Volk Israel, das aus Ägypten auszieht, Problem in der Wüste haben. Was fangen sie an zu sagen? Sie sagen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Und vom Knobli redet es auch noch. Ein bisschen später sagen sie, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. An die Gurken, an die Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da, nur das Manna. Auf das sehen unsere Augen. Ich denke an Asaf, einen Psalmist im Alten Testament. Psalm 73 beschreibt er, dass er eine akute Krise hat, geistlich. Er hat Mühe. Irgendetwas hat eine Krise ausgelöst in seinem Leben. Und jetzt fängt er an, rumzuschauen. Und er schaut Menschen an, die um ihn herum sind, und er fängt die an zu beneiden und sagt, denen geht es allen viel besser als mir. Vor allem denen, die ohne Gott leben, geht es viel besser als mir. Irgendetwas habe ich falsch gemacht. Ich beneidete die Übermütigen, sagt er, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Die haben keine Qualen bei ihrem Tod. Ihr Leib ist immer wohlgenährt. Sie sind nicht in der Mühsal aller anderen Menschen. Sie werden nicht geplagt wie alle anderen. Hochmut ist wie ein Halsgeschmeide, das sie tragen. Gewalttat umhüllt sie wie ein Kleid. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Wenn ihr mal vorstellt, ihr seid eigentlich, die haben alle so Gesichter. So gut geht es denen. Denen, die ohne Jesus leben, denen, die ohne Gott leben, denen geht es allen so gut. Und am Schluss sagt er, Siehe, die sind Gottlose, sie sind immer sorglos und sie erwerben sich ein Vermögen. Und dann sagt er, fürwahr, umsonst habe ich meine Hände reingehalten. Claudi, irgendetwas habe ich falsch gemacht. Irgendetwas habe ich falsch gemacht. Was bringt das Leben mit Jesus, wenn du vor einer alten Lotterkiste am Bodensee hockst mit einem zugetapten Vorzelt und ein Schiff da rein in der Nacht? Auch bei den Christen, wo der Jakobus das schreibt, ist die Tendenz vorhanden. Der Jakobus sagt, Leute, ich weiss, ihr seid unzufrieden, ich weiss, ihr wollt, dass es euch besser geht, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was das alles bringt? Wie kurzsichtig eure Haltung ist. Er sagt, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch. Glaubt mir, vergesset immer wieder, dass Reichtum, Status und Luxus zwar gute Sachen sind, aber das hebt nicht ewig. Letztlich können uns die Sachen nicht da geben, wo unsere Seele wirklich danach hungert. Ich habe so viele Christen erlebt, die nach Jahren von der Nachfolge plötzlich aus Frust anfangen, einen fast schon plumpen Materialismus zu leben. Da muss die Frau plötzlich arbeiten, damit man sich noch mehr leisten kann. Ferien müssen, ich bin nicht dagegen, dass Frauen arbeiten gehen, versteht mich richtig. Ich verstehe jede Frau, die nach der Kinderzeit auch wieder einsteigt und sagt, ich möchte gerne auch beruflich wieder etwas machen. Immerhin habt ihr Ausbildungen gemacht, ihr seid wertvoll, es braucht euch. Ich bin nicht gegen arbeiten. Aber wenn ich den Eindruck habe, da geht jemand nur arbeiten, damit man sich noch etwas mehr leisten kann, obendrauf, dann weiss ich nicht, ob das gut ist. Die Ferien sind immer exklusiver, die Hobbys immer ausgefallener. Und auf das Mal erlebe ich, dass Leute sagen, ich habe keine Zeit mehr für die Gemeinde. Wir haben einen Mega-Stress. Ich frage, warum haben wir denn so einen Stress? Ja, weisst, wir müssen schauen, dass wir alles unter einen Hut bringen. Familie, zwei Jobs. Darum brauchen wir zwei Autos, die müssen in den Service. Jetzt gehen wir gerade noch in die Türkei in die Ferien und nachher gehen wir auf Griechenland in die Ferien und dann noch dies und jenes und zäb und zander. Plötzlich hat Jesus keinen Platz mehr in der Lebensplanung und das macht mich traurig. Nicht, weil ich das andere nicht gönnen würde. Ich mag es jedem gönnen, der auf Griechenland in die Ferien geht. Den Griechen mag ich auch jeden gönnen, der zu ihnen in die Ferien geht. Tut denen auch gut, aber mich macht das traurig, weil ich schon so viel gesehen habe, die eures persönliches Glück suchen und es nicht finden. Weil das vergeht alles. Die Investition in Menschen, die vergeht nicht, die bleibt. Die Investition in unsere Kinder. Die Zeit, die wir mit anderen verbringen, das bleibt. Geld, das wir in Gottes Reich investieren, sei es vor Ort in der Gemeinde oder in der Mission oder Geld, das du verschenkst, damit sozial jemandem geholfen wird. Das bleibt. Ihr Lieben, was bleibt von dem, was wir tun? Was bleibt von all dem, was wir nachrennen? Ich habe vor ein paar Jahren eine Anfrage bekommen für einen wirklich herausfordernden neuen Job. Ich habe mir lange überlegt, wie soll ich mich entscheiden. Mich hätte der Job enorm gereizt. Das wäre auch verbunden gewesen mit einem gewissen Aufstieg so. Ich wäre nicht mehr einfach nur ein kleines Pastorli gewesen, sondern wäre jemand gewesen, so. Zumindest in meiner Welt, in der Freikirchenwelt. Mich hätte der Job enorm gereizt. Aber es hätte klar bedeutet, wir hätten das Familie müssen wegziehen aus dem Wallis. Ich hätte die Arbeit in der Gemeinde, die hätte ich nicht mehr so machen können, es wäre nicht mehr gegangen. Und ich habe dann schliesslich, obwohl der Job attraktiv gewesen wäre, habe ich den abgelehnt. Ich habe mich da ganz bewusst, entschieden und gesagt, mein persönlicher Erfolg soll nicht zu Lasten von meiner Familie und zu Lasten von meiner Gemeinde gehen. Das will ich nicht. In der Woche nach meiner Entscheidung habe ich dann mit meinem ältesten Sohn mich darüber unterhalten, dass ich Nein gesagt hat zu dem Job. Und sinngemäß hat Timo da Folgendes zu mir gesagt. Er hat zu mir gesagt, weisst, ich wäre mega stolz gewesen, wenn du den Job angenommen hättest. Aber eigentlich bin ich total froh, dass du dich für uns entschieden hast. Für uns. Als ich über das Gespräch hier nachgedacht habe, hat mich auch bewegt. Ich habe ein gutes Jobangebot zu Hause lassen, aber ich frage mich, was hat denn Wert? Was hat Wert? Dass ich irgendwann einmal in der Kiste liege und die Leute sagen, er hat einen guten Job gehabt. Oder dass ich vielleicht irgendwann mal in der Kiste liege und meine Kinder sagen, er war ein guter Papi. Er hat sich für uns entschieden. Was bleibt? Was hat wirklich Wert? Ihr Lieben, wir sind vergänglich. Und all das, was wir nachrennen, bleibt nicht. Ein drittes und letztes, was der Jakobus sagt. Der Jakobus sagt, es geht um Jesus. Es geht darum, dass wir merken, wir leben nicht ewig. Und es geht darum, dass wir lernen, verantwortlich vor Gott zu leben. Eigenverantwortlich vor Gott zu leben. Das ist die Quintessenz von dem, was der Jakobus in seinem Brief immer wieder sagt. Verantwortlich leben vor Gott. Die Verse 4 bis 6 redet er vom Lohn der Arbeiter, die die Felder geschnitten haben und die quasi nicht bezahlt worden sind. Er sagt eigentlich seinen Empfänger, ihr bereichert euch auf Kosten von anderen. Euer Streben nach persönlichem Wohlergehen, euer Leben im Ego-Trip und in der Selbstsucht, da geht zu Lasten von anderen und Gott nimmt das ernst. Gott nimmt das ernst. Das ist die Botschaft hinter dem Text. Ihr habt ja im Text schon gemerkt, der Jakobus schlägt da fast einen apokalyptischen Ton an. Schon so ein bisschen Gerichtsprediger. Und der Text mahnt wirklich auch in die Richtung. Sicher hat der Jakobus die einflussreichen und wohlhabenden jüdischen Geschäftsleute vor Augen, die an der Verfolgung und Vertreibung der Gemeinde aus Jerusalem mitschuldig sind. Aber er hat eben auch die Empfänger vor Augen, die Christen. Die in der Gemeinde hocken, fromm in der Reihe, die in der Gefahr stehen, genau so zu werden wie die, die eigentlich von ihnen verfolgt werden. Geldgierig, aufblasen und selbstherrlich. Die in der Gefahr stehen, genau für ihren persönlichen Vorteil anzufangen, über Leichen zu gehen. Und schauen, damit gilt das, was der Jakobus da sagt, eben auch uns und ermahnt uns. Wir werden müssen Verantwortung ablegen dafür, wie wir unser Leben als Christen gelebt haben. Und ich glaube, dass uns das gut tut, wenn wir uns da bewusst werden. Es bewahrt uns vor einer kurzzeitigen Diesseitsorientierung, als ob sich alles nur in dem Leben abspielen würde. Und es bewahrt uns vor einem oberflächlichen Egoismus, so als ob es im Leben immer nur um uns gehen müsste. Ich mag mich erinnern, an einem Frauenfrühstück hat mal eine Frau gesagt, ich bin immer am Frauenfrühstück bei uns in der Gemeinde, weil ich darf da dabei sein, weil ich ihnen Technik mache. Und dann hat die Frau, ja, sonst darf ich nicht dabei sein. Aber dann hat die Referentin gesagt, du bist nicht der Nabel der Welt. Und es muss sich im Fall nicht alles um dich drüllen. Und ich bin hinten hinter dem PC gehockt und dachte, aha. Ist das so? Ja, das ist so. Aber manchmal haben wir das Gefühl, es muss alles immer um uns gehen. Ich glaube, dort, wo wir lernen, verantwortlich vor Gott zu leben, uns das bewusst werden, dort lernen wir da wieder. Ihr Lieben, unser Leben auf dieser Welt zählt. Es ist nicht egal, wie du lebst. Es ist nicht egal. Dein Leben kann einen echten Unterschied machen für die Ewigkeit. Ob du deine Ewigkeit, ob in deinem Leben die Gerechtigkeit Gottes sichtbar wird oder nicht, das hat jetzt nicht primär mit der Frage zu tun, wo du deine Ewigkeit verbringst. Die Frage hat Jesus am Kreuz geklärt. Aber ob Gott dich belohnen wird können in der Ewigkeit oder nicht, das klärt sich dort. Ob dein Leben Wert hat oder nicht, das klärt sich dort. Mich schält da immer an Abdankungen, wenn die Lebensläufe vorgelesen werden und dann heisst es, dann ist er geboren, dann ist er in der Primarschule, dort ist er in der Zek, nachher hat er eine Lehre gemacht, dann hat er den gearbeitet, den Job gehabt, und jetzt ist er tot. Und ich denke, ist das alles? Ist das Leben? Das will ich nicht an meiner Abdankung. Ich will an meiner Abdankung, das wäre mein grosser Wunsch, dass an meiner Abdankung einmal Menschen vorstehen und können sagen, der Dani hat uns da und da bedeutet. Das war der Dani für mich. Das sind die Spuren, die er in meinem Leben hinterlassen hat. Das hat Wert für die Ewigkeit. Leute, das hat Wert. Nicht alles andere. Und es geht darum, dass wir lernen, da zu leben, verantwortlich zu leben. Verantwortung zu übernehmen für das, was wir tun, verantwortlich umzugehen mit den Gaben, die Jesus dir anvertraut hat. Verantwortlich zu leben mit den Ressourcen, die Jesus dir gegeben hat. Mit dem Geld, das du hast, mit der Zeit, die du hast, mit deiner Kraft, mit deiner Intelligenz. Verantwortlich zu leben gegenüber den Menschen, die Jesus in dein Umfeld hineinstellt. Deine Freunde, deine Familie, deine Gemeinde und Menschen in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennt. Dein Leben kann einen echten Unterschied machen. Ob und wie du lebst, hat Auswirkungen bis in die Ewigkeit. Das glaube ich. Und ihr Lieben, da muss für den Empfänger von Jakobus beides gewesen sein. Einerseits Trost. Weil sie gespürt haben, das, was wir heute erleben, an Mühsamen und an Verfolgung, das ist nicht das Letzte. Aber auch Ermahnung. Weil sie gespürt haben, Geld und Reichtum, das ist nicht das, was darauf ankommt. Wir wollen auf anders setzen. Es gibt ein englisches Sprichwort, mit dem möchte ich gerne schliessen. Das englische Sprichwort heisst: You have but one life and it soon will be passed. Only what's done for Christ will last. Auf Deutsch heisst das: Du hast nur ein Leben und es ist bald einmal vorbei. Nur was du für Jesus gemacht hast, das hat wirklich Bestand. Das bleibt. Das, was die anderen Menschen investierst. Das, was du für Jesus investierst. Was du für ihn tust. Das bleibt, da bin ich überzeugt. Und auch wenn auf dieser Welt die Leute viel schneller fragen, was hast du für ein iPhone? Ist es das Neueste, das 5S oder das 5C? Oder ist es das 4? Ist doch das nicht die Frage, die Jesus uns stellen wird. Jesus wird dich nicht fragen, wie viel Geld du verdient hast. Er wird dich nicht fragen, was für ein Auto du gehabt hast. Er wird dich auch nicht fragen, wie teuer dein Wohnwagen war und ob er gesagt hat oder nicht. Ganz sicher nicht. Aber ich glaube, wenn er fragen wird, ist, was hast du gemacht mit dem, was ich dir anvertraut habe? Wie hast du es eingesetzt? Wer bist du für andere Menschen? Ist es wirklich um mich gegangen? Um mich? Bist du bewusst gewesen, dass du nur ein Leben hast? Dass du vergänglich bist? Und bist verantwortlich umgegangen mit dem, was ich dir gegeben habe? Das sind die entscheidenden Fragen. Der Jakobus gibt am Schluss zu seinem Brief nochmal Vollgas. Und er stellt ganz eine wichtige Frage in diesem Text. Und mit dieser will ich euch auch heimgehen lassen, mit dieser Frage. Auf was kommt es wirklich an? Und auf was kommt es dir eigentlich wirklich an? Auf was kommt es dir an? Amen. Wenn einen kurzen Moment von der Stille haben, und anschliessend, wenn wir ein letztes Lied singen miteinander, bitte das Singteam, dass ihr vorkommt. Und Miriam wird ein kurzes Gebet sprechen am Schluss.